Schönen guten Morgen. Mein Name ist Fritz Wannerer. Ich stelle mich einmal vor. Sie sind zwar noch nicht ganz so weit, dass ich mich jede Woche vorstellen muss, glaube ich, aber, ja, aber es gehört sich so. Ja, wir haben ja schon ein bisschen was gehört. Der Werner hat schon einiges an Evangelium vorgelesen. Es ist nicht das ganze 18. Kapitel und auch vom 19. Kapitel. Wir lesen nicht alles vor, weil sehr viel Text ist, nur auszugsweise. Aber wenn ich euch so mal kurz anschaue, kann ich mal annehmen, dass ihr die Geschichte ja doch im Wesentlichen alle kennt. Ich lese jetzt noch weiter. Wie gesagt, jetzt ist Jesus bei Pilatus angelangt, ja, und die Verhandlung geht weiter. Johannes 18,33 ist jetzt, wo ich kurz weiterlese. Pilatus ging wieder in das Prätorium hinein, ließ Jesus rufen und fragte ihn: Bist du der König der Juden? Dann geht die Verhandlung weiter und später sagt Pilatus: Ja, was ist Wahrheit? Nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und sagte ihnen: Ich finde keinen Grund, ihn zu verurteilen. Ihr seid gewohnt, dass ich euch am Passafest einen Gefangenen freilasse. Wollt ihr also, dass ich den König der Juden freilasse? Da schrien sie wieder: Nein, nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Straßenräuber. Darauf ließ Pilatus Jesus geißeln. Und die Soldaten flochten einen Kranz aus Dornen, den setzten sie ihm auf und legten ihm einen purpurroten Mantel um. Sie stellten sich vor ihn hin und sagten: Heil dir, König der Juden! Und sie schlugen ihn ins Gesicht. Pilatus ging wieder hinaus und sagte: Seht, ich bringe ihn zu euch heraus. Ihr sollt wissen, dass ich keinen Grund finde, ihn zu verurteilen. Und Jesus kam hinaus. Er trug die Dornenkrone und den purpurroten Mantel. Und Pilatus sagte zu ihnen: Seht, da ist der Mensch. Als die hohen Priester und ihre Diener ihn sahen, schrien sie: Ans Kreuz mit ihm, ans Kreuz mit ihm. Pilatus sagte zu ihnen: Nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keinen Grund, ihn zu verurteilen. Und später noch lese ich: Es war aber am Rüsttag des Passafestes, ungefähr um die 6. Stunde, und Pilatus sagte zu den Juden: Da ist euer König. Sie aber schrien: Weg mit ihm, kreuzige ihn. Pilatus aber sagte zu ihnen: Euren König soll ich kreuzigen? Die hohen Priester antworteten: Wir haben keinen König, außer dem Kaiser. Da lieferte er ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt würde. Ja, wie gesagt, der gesamte Text, der heute irgendwo so dahinter steht, den findet ihr in Johannes 18, von Vers 1 weg bis hin zum Vers 15 im Kapitel 19. Das Geschehen, das wir heute anschauen, ja, das ist die Passionsgeschichte, der Beginn der Passionsgeschichte, der Beginn des Leidensweges. Und ja, bei uns ist es auch bekannt als der Kreuzweg. Ja, wir leben ja doch in einem katholisch geprägten Land, und da ist der Kreuzweg etwas, der einem immer wieder begegnet, in jeder Kirche, an verschiedenen Orten, im Freien, an Wallfahrtsorten. Überall finden wir einen Kreuzweg, in den Klöstern und an verschiedensten Orten. Es geht darum, dass im Kreuzweg, in verschiedenen Bildern, in verschiedenen Stationen, der Leidensweg unseres Herrn abgebildet ist. Er beginnt mit der Verurteilung, Ja, Jesus wird zum Tod verurteilt, ist die erste Station. Und dann gibt es verschiedene Traditionen, unterschiedlich viele Stationen, aber die letzte Station jedenfalls ist Jesus, der Leichnam wird ins Grab gelegt. Und heute sind wir sozusagen bei der ersten Station dieses Kreuzwegs. Wir haben es schon gehört, es beginnt im Garten Gethsemane, da wird es so richtig ernst. Judas, der Verräter, kommt mit einer Schar von Häschern und will Jesus verhaften lassen. Sie fragen noch nach Jesus, wer das ist, und sie suchen ihn. Und Jesus tritt offen vor sie hin und er sagt, ich bin's. Und im ersten Moment weichen sie zurück, ja, stürzen zu Boden. Man fragt sich, sind sie so erschrocken jetzt, weil Jesus ganz einfach ihnen mutig entgegentritt? Oder weht ihnen ein Hauch göttlicher Macht entgegen, dass sie so reagieren? Aber wir sehen letztendlich, was wesentlich, Jesus liefert sich ihnen freiwillig aus. Sie müssen ihn gar nicht wirklich verhaften, so richtig. Ja. Und er wird weggeführt, das Ganze spielt sich nachts ab, nur das letzte Mal, das er mit seinen Jüngern gefeiert hat, ist vorbei, also sicher schon spät am Abend. Und er wird einmal ins Haus des vormaligen hohen Priesters Hannas geführt. Man fragt sich, wieso dort war, ja, was hat der frühere hohe Priester dort zu tun? Ja. Aber so wie sich das abspielt, wenn man das auch in den anderen Evangelien anschaut, die Geschichte, hier soll anscheinend so ein bisschen schon eine Vorverhandlung, eine Vorentscheidung herbeigeführt werden, damit dann alles Schlag auf Schlag zügig abgewickelt werden kann. Und wir wissen auch wenn es im heutigen Text nicht steht, das Ganze auch später vor dem hohen Priester Kajaphas, das war eigentlich ein Scheinprozess. Man hat versucht, da Jesus schnell zu beschuldigen und abzuurteilen. Falsche Zeugen treten auf, ja, die Juden haben halt das Pech, dass sich die Zeugen widersprechen, aber eigentlich steht ja das Urteil schon im Vorhinein fest, so ist das beim Scheinprozess leider. Ja. Zu diesem hohen Priester, zu diesem Kajaphas, habt ihr vielleicht gehört, ja, von dem steht, ja, dass er schon früher den Juden den Rat gegeben hat, wir lesen das im 11. Kapitel vom Johannesevangelium. Was sagt er? Es ist besser, ein einziger Mensch stirbt für das Volk. Finde ich ganz interessant. Ja. Es ist besser, ein einziger Mensch stirbt für das Volk. Und das Besondere daran ist, dass eigentlich hier der hohe Priester das macht, was er eigentlich machen soll. Nicht? Er spricht ein prophetisches Wort aus. Ja. Obwohl eigentlich seine Absicht da gar nicht so prophetisch war, ja, oder so geistlich. Ja. Das war der Hintergrund, der Mann, der muss weg, ja, der stört. Aber eigentlich hat er sozusagen im Sinne des Heilsplans Gottes ein prophetisches Wort gesprochen. Ja. Besser ein einziger stirbt für das ganze Volk. Und so trägt er unwillkürlich bei zur Erfüllung des Heilsplans. Kleiner Seitengedanke, mich hat das jetzt erinnert, weil in Mistelbach wird jetzt gerade so ein Musical aufgeführt an vielen Arten, wo die Geschichte von Josef in Ägypten und so weiter, der Hintergrund ist. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja auch ein bisschen so ein Bild für Jesus. Der Josef, der wird von seinen Brüdern verkauft, der ist im Gefängnis, aber schlussendlich, ja, wird er dann zum Werkzeug Gottes und rettet seine Familie, rettet auch viele Menschen durch seine Weisheit, dass er hier die, sozusagen die Hungersnot überbrücken kann, dadurch, dass er die in den guten Jahren Lager anlegt. Und der Josef selbst spricht das aus. Er sagt zu seinen Brüdern: Ihr habt Böses gegen mich im Sinne gehabt. Gott aber hatte dabei Gutes im Sinn. Und das sehen wir auch hier. Die Menschen haben Böses im Sinn. Die wollen Jesus weg haben. Ja, der muss weg, der muss sterben. So andere Lösung sehen sie nicht. Und gerade das Böse wird eigentlich verwendet, um Gottes Heilsplan zu erfüllen. Da sehen wir wieder, wie groß Gott ist. Er kann alles eigentlich verwenden in seinem Plan. Ja, was in dieser Passage noch, ich möchte sagen, prominent ist Petrus natürlich, die Geschichte. Und wir schauen vielleicht einmal auf das erste Bild. Das sind so historische Gemälde. Das eine, das zeigt die Verhaftung, und das andere die Verleugnung des Petrus. Ja, die Verleugnung des Petrus, das zweite Bild, das untere ist von einem sehr bekannten Maler, wer es ein bisschen interessiert, hat den Namen Caravaggio vielleicht schon mal gehört. Und der hat das auch abgebildet. Ja, dieser Petrus, ja, was macht er? Ja? Im Garten Gethsemane hat er noch kurz das Schwert gezogen und wollte reinschlagen, hat aber nichts gebracht. Ja. Und nicht besonders rühmlich, ja, was sein Auftreten hier ist. Aber irgendwie gibt er nicht auf, oder? Ja. Er schleicht in sicherer Distanz zwar, aber er geht hinterher. Im Text heißt es, er folgte ihm von Weitem, heißt es in den anderen Evangelium. Er folgte Jesus von Weitem. Und in Jerusalem im April, wahrscheinlich war es im April, so wahrscheinlich im Jahre 30, ja, hat dort auch das Passafest, das ja, wo auch unser Osterfest da kalendermäßig angelehnt ist, stattgefunden. Und da in Jerusalem ist auch noch nicht sehr warm in der Nacht. Ja. Manchmal ähnlich wie bei uns, vielleicht ein bisschen wärmer, aber da ist es auch kalt. Und wenn man in der Nacht wo herumsteht, kein Sonn scheint, da kann es schon sehr kalt werden. Und das machen auch die Leute dort, die haben ein Kohlenfeuer angezündet, damit sie sich wärmen. Und Petrus, dem ist auch kalt. Und natürlich stellt er sich ein bisschen dazu und wird erkannt. Vorher schon beim Eingang auch durch die Pförtnerin, das ist dieses Bild da, wird er auch erkannt. Und jedes Mal, wenn er darauf angesprochen ist, ja, leugnet er. Dreimal. Ja. Wenige Stunden vorher hat ihm Jesus das vorausgesagt. Und er konnte es damals nicht glauben. Er konnte es nicht glauben. Ja, er hat sogar mutig bekannt, ja, er würde mit Jesus bis in den Tod gehen. Aber ein paar Stunden später schaut es ganz anders aus. Ja. Wir sehen da einen großen Unterschied zwischen Petrus und Jesus. Wenn man die ersten Passagen bei der Verhaftung anschaut. Ja. Die Soldaten kommen, ja, und Jesus tritt ihnen entgegen. Und was sagt er? Ich bin's. Und der Petrus, was sagt er? Ich bin's nicht. So geht es uns manchmal. Ja. So geht es uns manchmal. Die Umstände, ja, der Druck, der auf uns lastet, der lässt uns manchmal Sachen machen. Nicht gut. Ja. Nicht gut. Der Hahn kräht. Und alles ist vorbei. Nicht ganz. Ja, nicht ganz. Wenn wir im Lukas-Evangelium das nachlesen, da sehen wir einen sehr, sehr schönen Augenblick. Ja. Der Hahn kräht und in dem Moment passiert was. Ja. Jesus schaut zu Petrus. Und ihre Blicke treffen sich. Selbst in dem Moment, ja, wo es Jesus schon ziemlich schlecht geht, ja, wo er schon das Schrecken, den Schrecken vor Augen hat, kann er nur einmal hinschauen zu Petrus. Ja. Und Petrus, nach diesem Blick, ja, weiß nicht, was in ihm vorgegangen ist, aber wir wissen nur, er dreht sich um, er geht und er weint bitterlich, heißt es in den anderen Evangelium. Er ging hinaus und weinte bitterlich. Ja, weiter geht es im nächtlichen Geschehen. Vielleicht haben wir ein Bild oder zwei Bilder haben wir noch. Weiter geht es im nächtlichen Geschehen. Ja, wie gesagt, alles spielt sich in der Nacht oder gegen Morgen zu schon ab. Im Text heißt es, das Ganze geschah früh am Morgen. Wenn man die damalige Zeitrechnung sich anschaut, dann heißt es, das war ungefähr zwischen 3 und 6 Uhr in der Früh. Muss man sich einmal vorstellen. Ja. Da haben sie den Pilatus herausgeläutet. Ja. Ja, aber wieso ist er so zeitig in der Früh schon verfügbar? Der römische Statthalter. Ja. Wird sich der schon so locker aus dem Schlaf holen lassen von ein paar verrückten Juden? Schaut eher danach aus, als wäre er eingeweiht gewesen, dass er da in aller Frühe schon amtiert, ja, schon Sprechstunde hat, ja, ist schon bemerkenswert. Ja. Kaum zu glauben, dass er sich so spontan da zu dem hergibt. Ja, was passiert bei diesem Verhör? Wir kennen die Geschichte. Ja. Es kommt nichts raus. Ja. Es kommt nichts raus. Ja. Teilweise gibt er keine Antwort, Jesus, teilweise sagt er, ja, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ja. Und du, Pilatus, du kennst die Wahrheit nicht. Ja. Worauf Pilatus sagt, was ist Wahrheit? Eine Frage, die auch in unseren Zeiten oft gehört wird. Ja. Was ist Wahrheit? Heute spricht man gar nicht mehr von Wahrheit, sondern von Wahrheiten. Kann sich jeder seine eigene Wahrheit basteln. Aber im Johannesevangelium steht etwas weiter vorne, was oder wer die Wahrheit ist. Ja, Jesus sagt es selber, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Was wir herauslesen auf jeden Fall, der Pilatus schaut sich Jesus an, hört sich Jesus an, hört sich die Anschuldigungen an. Und kommt zu dem Schluss, der Mann hat keine Schuld. Was mache ich dann mit dem? Der Mann hat keine Schuld. Selbst seine Frau setzt sich noch für Jesus ein. Die Frau hat irgendwas geträumt in der Nacht über Jesus und meint auch, ja, Pilatus, lass da die Finger davon, das wird nichts Gutes. Ja, was soll jetzt machen der Pilatus? Auf der einen Seite die Juden, die unbedingt wollen, dass dieser Jesus wegkommt. Und dann er selber merkt, der hat nichts angestellt, der Mann. Und er fällt ihm noch ein, ja, da gibt es doch beim Passafest so eine jährliche Amnestie. Vielleicht ist das ein Ausweg aus der Geschichte. Ja. Und vielleicht kann er Jesus da irgendwie freilassen. Und ja, nebenbei relativ recht komisch eigentlich, weil er stellt fest, dass der Mann schuldlos ist. Da braucht es ja keine Amnestie, oder? Wenn einer schuldlos ist. Amnestie braucht es ja nur, wenn wer was angestellt hat und begnadigt wird. Aber das nur nebenbei. Aber auch diese Aktion geht schief für den Pilatus. Weil, wir haben es gehört, ja, die Juden wollen einen anderen, ja, Barabbas, ein Straßenräuber, ein Schwerverbrecher, ja, ein Räuber, der nicht zurückschreckt, die Ausgeraubten noch zur Not noch umzubringen. Oder es ist genauso der Schluss zulässig, dass er nicht nur ein Straßenräuber war, sondern so ein Aufständischer, ja, Terrorist, würde man heute sagen. Den wollen sie. Ja, also, wieder nichts. Ja. Dann hat er noch eine Idee. Ja, vielleicht lässt sich der Zorn der Juden anders noch besänftigen. Nicht? Er lässt diesen Jesus einmal geißeln, ja, ordentlich auspeitschen. Ja. Viele haben das damals nicht einmal überlebt, diese Behandlung. Keine sehr nette Methode, um ein Leben zu retten. Ja, aber er versucht es. Ja. Und die Soldaten, die römischen, ja, die sind nicht zimperlich, die machen sich da noch einen Spaß. Dornenkrone, Purpurmantel, ja, das alles passiert. Ja. Und dann lässt er Pilatus diesen geschundenen Menschen vorführen. Er holt ihn raus, ja, ja, ausgepeitscht, ja, wahrscheinlich Blut überströmt, ja, Purpurmantel, Dornenkrone. Ja, was für ein Anblick. Ja. Das ist auch der berühmte Satz, wo Pilatus sagt, seht, der Mensch, oder der Spruch ist auch auf Latein bekannt, ecce homo. Ja. Da steht er, der König der Juden. Ja. Ein erbärmliches Bild eigentlich. Der Gottessohn, ja, steht da ganz anders, als sich vielleicht je ein Mensch erdacht hat. Aber er zeigt sich auch hier solidarisch mit dem Menschen, ja, mit dem tiefsten Tiefen des menschlichen Elends, das irgendwie vorstellen kann. Und es ist ja fast schon paradox, dass der sozusagen der römische Besatzer, ja, der harte Soldat, ja, zeigt Menschlichkeit. Er sagt, da ist der Mensch, was wollt ihr noch? Ja. Genügt euch das nicht? Aber die Juden, die haben ihr Herz verhärtet. Ihr Entschluss ist unabänderlich. Der Mann, der muss ans Kreuz, und sie legen ein bisschen nach, ja, wenn wir das Ganze durchlesen, da gelingt ihnen noch ein bisschen ein politischer Schachzug, der, sie sagen zu ihm, ja, wenn du das nicht machst, dann bist du kein Freund des Kaisers. Ja. Und da treffen sie Pilatus natürlich an einer schwachen Stelle. Ja. Er möchte doch ein Freund des Kaisers bleiben. Und Freund des Kaisers, das ist wahrscheinlich schon eine Art Ehrentitel, ja, eine besondere Beziehung wird da bestätigt, die der Pilatus da zum Kaiser hat. Und das will er natürlich nicht verlieren. Und die Juden, sozusagen, die können sich hier durchsetzen. Ja. Sie schaffen es, ihr Gesetz durchzuziehen. Und haben sich auch ganz genau daran gehalten. Wir lesen auch, sie sind nicht einmal hineingegangen in das Haus des Pilatus. Da könnte man unrein werden. Ja? Dann können wir dann nicht Passafest feiern. Aber zuerst muss nur schnell der weg. Ja? Der muss ans Kreuz. Ja. Aber vor der Vernichtung eines Unschuldigen, ja, da haben sie nicht, sind sie nicht zurückgeschreckt. Das ist ungefähr die Geschichte. Und heute, ja, der Kreuzweg geht noch weiter, aber da haben wir noch andere Sonntage Zeit, das anzuschauen. Ich möchte noch ein paar Beobachtungen hinzufügen. Wir haben von der Verhaftung des Petrus gehört. Ja. Des Jesus gehört, und Petrus, er folgt von Weitem. Ja. Er ist nicht mehr so nah bei Jesus. Aber trotzdem, eigentlich, er folgt immer noch nach. Er versagt, aber im Augenblick des Versagens schaut Jesus ihn an. Die Blicke treffen sich. Und der Blick macht ihm zwar sein Versagen deutlich, aber der Blick bringt Petrus auch zur Reue. Also die Begegnung mit Jesus, die kann uns schon helfen, auf einen neuen Weg zu gehen. Ein anderer hat das nicht gemacht, ja. Der Judas. Der hat keine Reue gefunden. Und war bei ihm anscheinend nicht drin. Und er endet im Selbstmord, lesen wir. Und nach der Auferstehung, ja, begegnet Petrus dem Jesus am See und er wird dreimal gefragt. Dreimal hat er ihn verleugnet, der Petrus. Und jetzt fragt Jesus dreimal, liebst du mich? Und diesmal hat Petrus keine großen Worte. Er kann demütig zugeben, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt doch, dass ich dich liebe. Und er kann in Demut auch den Auftrag annehmen, den Jesus ihn eigentlich schon früher vorausgesagt hatte, ja, dass er die Brüder, die Gemeinde einmal stärken soll. Ich glaube, manchmal ist das wie ein kleines Muster, wie es uns auch manchmal geht. Manchmal folgen wir vielleicht Jesus auch nur von Weitem. Halten ein bisschen Distanz. Und dann treffen sich die Blicke wieder. Und es geht uns ins Herz. Und wir können wieder neu weitergehen. Das ist das Schöne. Und das ist möglich durch das Passionsgeschehen, durch das Kreuz. Auch wenn hier in der Geschichte, ja, menschlich gesehen, alles, was schief läuft, also was schief laufen kann, läuft schief. Aber das Besondere daran, obwohl jetzt aus menschlicher Sicht Fehlleistungen da sind, es schief geht, ja, erfüllt sich Gottes Plan. Halleluja. Es erfüllt sich Gottes Plan. Wir können da eigentlich gar nicht dagegen arbeiten. Die Leute haben auch damals, ja, eigentlich dagegen gearbeitet und haben es mit dem Dagegenarbeiten doch den Plan erfüllt. Der Unschuldige ist für die Schuldigen gestorben, der Gerechte für die Ungerechten. Der, der von keiner Sünde wusste, wurde zur Sünde gemacht. Das war nicht sinnlos, wie es vielleicht die Jünger mir zuerst geglaubt haben. Und einige Stunden fast glauben haben müssen, weil Jesus war tot und im Grab. Aber Gott hat ihn auferweckt. Und so haben auch wir die Hoffnung auf die Auferstehung und ein Leben bei Gott. Amen.